Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal 2017. Bei uns sind heute Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann, wie immer, Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Krüger.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Für uns hat die langfristige Perspektive oberste Priorität. Darum investieren wir in hohem Maße in die relevanten Zukunftsfelder der Mobilität. Zugleich halten wir wichtige Geschäftsgrößen in einer austarierten Balance. Absatzwachstum, Profitabilität und Investitionen. Auf der IAA haben wir deutlich gemacht, in welche Richtung wir den Konzern verändern. Zum Technologieunternehmen für Premium-Mobilität und Dienstleistung. Im Zentrum stehen E-Mobilität und autonomes Fahren. In beiden Feldern bündeln und erweitern wir unsere Kompetenzen an unserem Heimatstandort Deutschland. Von hier aus treiben wir unsere Transformation mit Innovationen voran. Unser konsequent auf die Zukunft ausgerichtetes Handeln hat ein starkes Fundament. Anhaltende Profitabilität. Sie unterscheidet uns von etablierten und neuen Wettbewerbern im Automobilsektor. In einem komplexen Umfeld gehen wir weiter unseren eigenen Weg. Meine Damen und Herren, zwei Themen stelle ich Ihnen heute in den Mittelpunkt. Unsere Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr, unsere Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie Number One Next. Starten wir mit unserer Performance. Was haben wir im Zeitraum Januar bis September 2017 erreicht? Das Konzernergebnis vor Steuern stieg auf nahezu 8,5 Milliarden Euro. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobil befindet sich seit nunmehr 30 Quartalen im angestrebten Zielkorridor von 8-10%. Die EBT-Marge im Konzern liegt per September bei 11,7%. Diese Zahlen zeigen, unsere Produkte und Dienstleistungen sind begehrt. Über 1,8 Millionen Kunden haben sich per September für ein Fahrzeug der BMW Group entschieden. Unsere Marken BMW Mini und BMW Motorrad erreichen jeweils neue Höchstwerte in der 9-Monats-Betrachtung. BMW über 1,5 Millionen Fahrzeuge, Mini über 270.000 Fahrzeuge, BMW Motorrad über 127.000 Motorräder und Maxi-Scooter. Rolls-Royce hat mit 2.343 Automobilen den Vergleichswert aus dem Vorjahr nicht erreicht. Wie Sie wissen, ist der Phantom in diesem Jahr nicht mehr in vollem Umfang verfügbar. Auf der Bilanzpressekonferenz hatte ich die größte Modelloffensive unserer Geschichte angekündigt. 40 neue oder überarbeitete Modelle von BMW, Mini und Rolls-Royce in diesem und im nächsten Jahr. Wir liefern. Bei der Marke BMW erneuern und erweitern wir die höchst erfolgreiche X-Familie. Die dritte Generation des X3s ist ab Mitte November verfügbar. Zum ersten Mal gibt es auch ein M-Performance-Modell. Produzieren werden wir den X3 ab Frühjahr 2018 zusätzlich in Südafrika und ab Sommer 2018 auch in China. Neben den USA ist China mit Abstand der wichtigste Markt für dieses Modell. 2018 kommt der X2. Seine eigenständige Optik bricht mit Gewohnheiten. Dieses Modell ist nicht nur neu, der X2 ist anders, er ist richtig cool. Wir sind sicher, dass wir damit junge Trendsetter ansprechen werden. Ab Ende 2018 geht der BMW X7 in Produktion. Das Konzeptfahrzeug haben wir auf der IAA präsentiert. Mit ihm verstärken wir unser Angebot in der Luxusklasse. Mit seinen voluminösen Flächen und präzisen Linien gibt er zugleich einen Ausblick auf unser künftiges Design. Insgesamt haben wir seit 1999 über 5,4 Millionen X-Modelle verkauft. Aktuell liegt der Anteil der X-Modelle bei den Verkaufszahlen bei über einem Drittel. Diese Erfolgsgeschichte schreiben wir mit neuen und zusätzlichen X-Modellen fort. Ab November komplettiert der BMW M5 die neue BMW 5er-Reihe. Das schnellste Serienmodell von BMW bietet alle Vorzüge einer Business-Limousine. Mit individuellen Fahrzeugen wie dem neuen BMW 6er Gran Turismo besetzen wir wichtige Nischen und erobern neue Kundengruppen. Auch er kommt jetzt im November. Das neue Z4-Konzept wurde von den Medien sehr positiv aufgenommen. Nächstes Jahr stellen wir das Serienmodell vor. Bei Mini haben wir auf der IAA die Bandbreite der Marke präsentiert. Vom sportlichsten Mini aller Zeiten mit dem John Cooper Works GP Concept bis zum Mini Electric Concept. Als urbane Marke ist Mini geradezu prädestiniert für E-Mobilität. Das beweist der Mini Countryman Plug-in Hybrid mit über 2700 verkauften Fahrzeugen seit Juni. Bei Rolls-Royce wird der neue Phantom ab Januar 2018 ausgeliefert. Es gibt bereits zahlreiche Vorbestellungen. Die achte Generation des Phantom ist ultimativer Luxus. Jedes Detail kann nach den Vorstellungen der Besitzer individuell gestaltet werden. Bei BMW Motorrad sind nach dem Modellfeuerwerk vom Frühjahr nun die neue K1600B und die neue G310 GS erhältlich. Unsere Modelloffensive bei allen Marken ist Teil unserer Strategie Number One Next. Damit zum zweiten Punkt. Unsere Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie Number One Next. Bei der E-Mobilität konzentrieren wir uns auf drei Schwerpunkte. Elektrifizierung unseres Portfolios, Ausbau der Ladeinfrastruktur, Befähigung unseres Produktionsnetzwerks. Bei der Elektrifizierung zünden wir bereits Stufe 2. Über 180.000 elektrifizierte Fahrzeuge der BMW Group Stand heute sind auf den Straßen der Welt unterwegs. Ende Oktober war ich im Werk Leipzig, als dort der 100.000. BMW i3 vom Band lief. Per September haben wir mehr elektrifizierte Fahrzeuge abgesetzt als im gesamten Jahr 2016. Insgesamt knapp über 68.600 Fahrzeuge und damit ein Wachstum von mehr als 64%. Damit sind wir auf Kurs für unser Ziel 100.000 verkaufte Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieb in diesem Jahr. Bei Plug-in-Hybriden ist BMW weiter klar die Nummer 1 im Premium-Segment. Besonders beliebt ist der neue 5er Plug-in-Hybrid. In einigen Märkten macht er ein Drittel des Absatzes an 5er Limousinen aus. 2025 werden wir 25 elektrifizierte Modelle anbieten, 12 davon rein elektrisch. Unsere BMW i-Familie bereichern wir um attraktive Modelle. Inzwischen gibt es eine weitere Antriebsvariante des i3, den sportlichen BMW i3 S. 2018 folgt der emotionale BMW i8 Roadster als Plug-in-Hybrid. Mit unserem BMW e-Vision Dynamics führen wir die E-Mobilität in eine neue Dimension mit einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Die Medien haben sehr positiv über dieses viertürige Grand Coupé berichtet. Für eine flächendeckende Ausbreitung der E-Mobilität fördern wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Mit anderen Herstellern haben wir ein Joint Venture zum Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur in Europa gegründet. Charge Now ist heute der größte Service für öffentliches Laden weltweit. Bis Ende 2017 erhalten die Kunden damit den Zugang zu mehr als 130.000 Ladepunkten. Der technologische Wandel zur nachhaltigen Mobilität verläuft nicht in allen Regionen der Welt gleich schnell und intensiv. Deswegen befähigen wir parallel unser globales Produktionsnetzwerk. Wir schaffen flexible Architekturen und nutzen Baukästen. So können wir ab 2020 E-Antriebe, Plug-in-Hybride und effiziente Verbrenner in unseren Werken je nach Nachfrage flexibel fertigen. Der Standort Deutschland nimmt für uns eine Schlüsselrolle bei der E-Mobilität ein. Den BMW e-Vision Dynamics bauen wir im Werk München. Den BMW e-Next als neue technologische Speerspitze fertigen wir in Dingolfing. Neben der Elektrifizierung ist das autonome Fahren unser zweiter großer Fokus. Auch hier kommen wir zügig voran. An unserem Campus in Unterschleißheim bei München arbeiten die ersten 500 BMW-Mitarbeiter zusammen mit ihren Kollegen von Intel und Mobileye. Weitere starke Partner bereichern unsere offene Plattform für autonomes Fahren. Fiat Chrysler Automobiles, Delphi, Continental und Magna. Technologiesprünge erfordern adäquate Strukturen und nicht zuletzt ein zukunftsorientiertes Mindset aller Mitarbeiter. Mit dem Ausbau unseres Forschungs- und Innovationszentrums FITZ in München schaffen wir bis 2019 ein innovatives Arbeitsumfeld für 5.000 Mitarbeiter. Vor kurzem haben wir den Startschuss für das neue Projekt FITZ Future gegeben. Bis 2050 entstehen dort völlig neue Arbeitswelten. Bereits heute wenden wir neue Arbeitsmethoden an, die unsere Transformation zum Hightech-Unternehmen unterstützen und unsere Profitabilität erhöhen. Ich denke an Scrum oder Lean Development in unserer Entwicklung und Business IT. Meine Damen und Herren, nach den ersten 9 Monaten des aktuellen Geschäftsjahres sind wir zuversichtlich, unsere Ziele für 2017 zu erreichen. Bei Auslieferung und Konzernergebnis vor Steuern streben wir neue Bestwerte an. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobile soll weiter im Zielkorridor liegen. Klar ist aber auch, unser Umfeld bleibt in hohem Maße geprägt durch Volatilität und Ungewissenheit. In allen Märkten herrscht ein knallharter Wettbewerb um jeden Kunden und jeden Leasingvertrag. Hinzu kommen die vielen Unbekannten durch die Politik. Der Ausgang der Austrittsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, die weitere Entwicklung im Mittleren Osten und vieles mehr. Mit der neuen Bundesregierung hoffen wir auf einen offenen und konstruktiven Dialog zu den wichtigsten Zukunftsthemen. Wir alle haben ein Interesse daran, dass Deutschland bei neuen Technologien eine Vorreiterrolle zu bringen. In Gesprächen mit Analysten und Investoren im Umfeld der IAA haben wir positives Feedback zur Strategie Number One Next und zur Modelloffensive erhalten. Man versteht, dass wir die relevanten Herausforderungen beherzt angehen und passende Lösungen bieten. Auch der Kurs der BMW-Stammaktie der letzten Wochen spiegelt dies wider. Ich bin persönlich überzeugt. Als BMW Group werden wir die Transformation unserer Industrie nicht nur begleiten. Wir werden sie anführen. Das ist unser Anspruch. Darum haben wir das Tempo bei E-Mobilität und autonomem Fahren weiter erhöht. Wir denken auch weiterhin langfristig und global. Wir stehen für fairen und freien Welthandel. Dieser garantiert Wohlstand und Entwicklung. Niemand sollte unsere Fähigkeiten unterschätzen, genauso wie unseren Willen zur konsequenten Weiterentwicklung. Wir wachsen profitabel, wir sind hochflexibel, wir nehmen alle Chancen wahr, wir sind technologisch führend. So schaffen wir Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Krüger. Nun wird Dr. Peter fortfahren. Bitte.
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Die BMW Group geht mit starken Finanzzahlen in das letzte Quartal 2017. Wir haben die Weichen richtig gestellt. Nach den ersten 9 Monaten liegen wir auf Kurs für die Jahresguidance. Wir erreichen unsere betriebswirtschaftlichen Ziele und investieren gleichzeitig verstärkt in die Zukunft. Sowohl im operativen Automobilgeschäft als auch auf Konzernebene konnten wir das Ergebnis in den ersten 9 Monaten steigern. Die EBIT-Marge im Segment Automobile liegt per September bei 9,1%. Das Konzernergebnis vor Steuern hat um 9,6% auf 8,48 Milliarden Euro zugelegt. Weltweit sind wir bei den Auslieferungen per September um 3,7% gewachsen. Wir streben in allen Regionen profitables Wachstum mit einer optimalen Balance zwischen Absatz und Rendite an. In China sind wir sowohl mit unserem Joint Venture BBA als auch mit den Importfahrzeugen erfolgreich unterwegs. Die Absatzentwicklung in Europa zeigt in den ersten 9 Monaten ein leichtes Plus. In den USA ist der PKW-Markt per September weiter rückläufig. Weiterhin bleiben wir unserem Grundsatz Profitabilität vor Volumen um jeden Preis treu. Unsere Ziele für das Gesamtjahr sind und bleiben anspruchsvoll. Mit dem neuen BMW X3 läuft im 4. Quartal ein wichtiges Volumenmodell an. Zudem ist der neue BMW 5er nun voll verfügbar. Die Modellüberarbeitung des erfolgreichen BMW i3 und der sportliche i3S verstärken unser breites Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen ab November. Unsere Strategie ist erfolgreich. Wir nutzen das Momentum aus unserem attraktiven Produktportfolio sowie die Flexibilität unserer globalen Präsenz. Gleichzeitig werden wir noch effizienter in unserem Kerngeschäft. Wir vereinfachen die Angebotsstruktur für unsere Kunden und wir fokussieren klar auf die wesentlichen Inhalte. Dadurch gewinnen wir Spielraum, um unserem Führungsanspruch bei den wichtigen Zukunftstechnologien gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, kommen wir zu den Finanzzahlen im Detail. Die Umsatzerlöse im Konzern liegen im Quartal, leicht belastet durch Währungseffekte, mit 23,42 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Nach 9 Monaten ist der Umsatz um 5,0% auf 72,67 Milliarden Euro gestiegen. Wie angekündigt, hat der Anstieg der Ausgaben für Forschung und Entwicklung im 3. Quartal das Ergebniswachstum im Vergleich zum 1. Halbjahr gebremst. Das Konzernergebnis vor Steuern beträgt im 3. Quartal 2,42 Milliarden Euro. In den ersten 9 Monaten ist es, wie bereits erwähnt, um 9,6% auf 8,48 Milliarden Euro gewachsen. Trotz hoher Zukunftsinvestitionen liegt die Vorsteuerrendite im 3. Quartal bei 10,3%. Damit ist die BMW Group weiterhin einer der profitabelsten Fahrzeughersteller weltweit. Wir bereiten uns weiter konsequent auf die relevanten Zukunftsthemen unserer Branche vor. Insgesamt betragen die Investitionen in Anlagen und Produkte in den ersten 9 Monaten 2,8 2 Milliarden Euro. Damit haben wir per September bereits über 800 Millionen Euro mehr investiert als im Vorjahr. Die Investitionsquote liegt bei 3,9%. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen haben sich in den ersten 9 Monaten auf 4,06 Milliarden Euro erhöht. Das sind über 700 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Entsprechend ist die F&E-Quote, wie angekündigt, per September auf 5,6% gestiegen. Wir setzen klar auf den Innovationsstandort Deutschland. Nahe München haben wir unseren neuen Campus für autonomes Fahren eröffnet, in dem künftig bis zu 2000 Ingenieure am Auto der Zukunft arbeiten werden. Zudem investieren wir rund 400 Millionen Euro für den Ausbau unseres Forschungs- und Innovationszentrums FITZ. Bis 2019 entsteht hier ein attraktives Arbeitsumfeld für 5000 Mitarbeiter. Auch bei der Elektromobilität gehen wir voran. Wir haben nun insgesamt 9 elektrifizierte Modelle, sowohl batterieelektrisch als auch Plug-in-Hybride, für unsere Kunden im Angebot. Mit dem BMW 5er und dem Mini Countryman haben wir 2 weitere Volumenmodelle mit Plug-in-Hybridantrieb erfolgreich auf den Markt gebracht. Und weitere Projekte sind bereits in der Pipeline. Das zeigt, die BMW Group ist Vorreiter auf dem Gebiet der Elektromobilität. Wir haben das breiteste Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen im Premium-Segment. Darüber hinaus investieren wir konsequent in die weitere Flexibilisierung unserer Werke und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Meine Damen und Herren, so viel zum Geschäftsverlauf im Konzern. Ich komme nun zu den Details im Automobilsegment. Im dritten Quartal hat die BMW Group über 590.000 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce verkauft. Der Absatz legte damit um 1,2% zu. Von Januar bis September stieg die Anzahl der Auslieferungen um 3,7% auf 1,81 Millionen Fahrzeuge. Die Umsatzerlöse des Segments sind zwischen Januar und September um 2,3% auf 64,71 Milliarden Euro gestiegen. Im Quartal liegt der Umsatz bei 21,04 Milliarden Euro. Währungseffekte haben die Umsatzentwicklung leicht gebremst. Das Segment EBIT, also das Ergebnis unseres operativen Geschäfts, beläuft sich im dritten Quartal auf 1,75 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge beträgt im gleichen Zeitraum 8,3%. Wie angekündigt, schlagen sich im dritten Quartal die hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie Strategieprojekte verstärkt nieder. Wie in den ersten beiden Quartalen liegen die F&E-Aufwendungen über Vorjahr. Allein im dritten Quartal sind sie im Vergleich zu 2016 um 164 Millionen Euro angestiegen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem Zuführungen zu Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und sonstige Prozessrisiken enthalten. Diese stehen nicht im Zusammenhang mit der jüngst erfolgten kartellrechtlichen Nachprüfung der EU-Kommission. Die Wettbewerbsintensität bleibt weltweit unvermindert hoch. Wir steuern hier konsequent auf die richtige Balance zwischen Profitabilität und Volumen. Das Finanzergebnis ist per September auf 682 Millionen Euro gestiegen. Dies ist im Wesentlichen getrieben durch die bekannten Bewertungseffekte aus dem ersten Quartal sowie die gute Entwicklung des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive in China. Im dritten Quartal liegt das Finanzergebnis bei 127 Millionen Euro. Betrachten wir noch kurz den Kapitalfluss im Segment. Trotz der angesprochenen hohen Investitionen bleibt der Free Cashflow im dritten Quartal weiter stark. In den ersten 9 Monaten beträgt er 2,7 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwarten wir, wie bisher, einen Free Cashflow von über 3 Milliarden Euro. Das Segment Finanzdienstleistungen hat sich zwischen Januar und September ebenfalls positiv entwickelt. In den ersten 9 Monaten wurden knapp 1,37 Millionen Neuverträge mit Endkunden abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem leichten Anstieg um 2,0%, vor allem getragen aus dem Wachstum in der Kreditfinanzierung in China. Zwischen Juli und September wurden rund 435.000 neue Leasing- und Finanzierungsverträge abgeschlossen. Zum 30. September 2017 betreute das Segment Finanzdienstleistungen insgesamt knapp 4,95 Millionen Verträge mit Endkunden, 5,2% mehr als Ende 2016. Die Penetrationsrate liegt in den ersten 9 Monaten bei 46,7%. Nahezu die Hälfte der BMW Group Neufahrzeuge wird somit über das Segment Finanzdienstleistungen verleased oder finanziert. Der Leasinganteil ist dabei leicht rückläufig, unter anderem bedingt durch eine niedrigere Leasingpenetration in den USA. Das Vorsteuerergebnis im Segment ist per September um 9,3% auf 1,79 Milliarden Euro gestiegen. Die Risikosituation ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Weiterhin liegt die Verlustquote für das gesamte Kreditportfolio mit 0,30% auf dem niedrigen Vorjahresniveau. Die Lage auf den internationalen Gebrauchtwagenmärkten hat sich im dritten Quartal insgesamt weitgehend stabil entwickelt. Weiterhin beobachten wir die Entwicklung für Gebrauchtwagen mit Dieselantrieb sehr genau. Das Segment Finanzdienstleistungen betreibt ein umfassendes und vorausschauendes Risikomanagement und ist angemessen abgesichert. Kommen wir nun zum Segment Motorräder. Mit einem starken Absatzplus von 10,1% auf knapp 128.000 Einheiten in den ersten 3 Quartalen ist BMW Motorrad weiterhin erfolgreich unterwegs. In Europa verlief die Absatzentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sehr erfreulich. Frankreich und Italien verzeichneten zweistellige Zuwächse. Die Auslieferungen in Deutschland legten trotz einer rückläufigen Marktentwicklung solide zu. Nach wie vor zeigt sich auch die Entwicklung in China dynamisch. Die Umsatzerlöse im Segment sind zwischen Januar und September entsprechend der Absatzentwicklung um 11,1% auf 1,83 Milliarden Euro gestiegen. Im Quartal betragen sie 514 Millionen Euro. Das operative Segmentergebnis legte per September um 25,9% auf 282 Millionen Euro zu. Im dritten Quartal beläuft sich das EBIT auf 53 Millionen Euro. Die EBIT-Marge liegt in den ersten 9 Monaten bei 15,4%. Meine Damen und Herren, ich gehe nun noch auf den Ausblick für das Gesamtjahr ein. Vor dem Hintergrund der bestehenden Ungewissheiten bei der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung weltweit bleibt auch das 4. Quartal herausfordernd. Trotz dieser Herausforderung sind wir weiter auf Kurs, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Beim Konzernergebnis vor Steuern gehen wir aufgrund der guten Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten nunmehr von einem soliden Wachstum aus. Die Auslieferungen im Segment Automobile werden, stabile Rahmenbedingungen vorausgesetzt, leicht steigen. Aufgrund von Umrechnungseffekten, vor allem aus dem starken Euro, gehen wir davon aus, dass die Umsatzerlöse im Segment Automobile im laufenden Jahr nicht solide, sondern leicht steigen werden. Trotz der geplanten hohen Zukunftsvorleistungen streben wir im Gesamtjahr weiterhin eine EBIT-Marge im Automobilsegment zwischen 8% und 10% an. Bei den Auslieferungen im Segment Motorräder erwarten wir im laufenden Jahr einen deutlichen Anstieg. Wie im Automobilsegment streben wir auch im Segment Motorräder eine EBIT-Marge im Korridor von 8% bis 10% an. Im Segment Finanzdienstleistungen rechnen wir für 2017 mit einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung. Vor dem Hintergrund erhöhter regulatorischer Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung und einer sich normalisierenden Risikosituation erwarten wir im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang der Eigenkapitalrendite. Sie wird jedoch voraussichtlich weiterhin über unserem Mindestanspruch von 18% liegen. Unsere Prognosen setzen voraus, dass die Rahmenbedingungen sich nicht wesentlich verschlechtern. Meine Damen und Herren, die BMW Group ist einer der profitabelsten Automobilhersteller weltweit. Unsere Finanzkraft bildet die Basis für die Weiterentwicklung von Zukunftstechnologien. In unserer Strategie haben wir unseren Führungsanspruch im Premium-Segment formuliert. Nachhaltige Profitabilität und konsequente Zukunftsorientierung stehen hier klar im Fokus und sie bedingen sich gegenseitig. Wir haben weitere strategische Entscheidungen getroffen, mit denen wir die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens sichern. Bei elektrifizierten Fahrzeugen sind wir einer der führenden Anbieter weltweit und bauen unser Angebot rund um die E-Mobilität kontinuierlich aus. Gemeinsam mit starken Partnern entwickeln wir ein System für das autonome Fahren, das Maßstäbe in der Branche setzen soll. Performance heißt für uns, wir möchten unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, wir möchten sie begeistern. Dazu optimieren wir konsequent unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Für BMW, Mini, Rolls-Royce und BMW Motorrad verfügen wir über 4 starke Marken mit hoher Strahlkraft. Wir gehen unseren Weg weiter mit Mut zur Innovation und einem klaren Commitment zu unseren Profitabilitätszielen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Peter. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr gerne. Zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Ihre Telefontasten 01. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen kleinen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Stefan Korneck, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen, ich habe 2 Fragen. Und zwar geht es um das Ergebnis des 3. Quartals. Da hatten Sie ja als Grund auch angegeben, die Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten und sonstige Prozessrisiken. Könnten Sie das bitte etwas näher erläutern, was dahinter steckt? Zum anderen Punkt, Ausblick für 2017, da haben Sie jetzt von einem soliden Anstieg des Vorsteuergewinns gesprochen. Was ist denn solide im Sinne von Prozentsätzen? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kronig. Ich glaube, die richtige Einstiegsfrage für unseren Finanzvorstand, Herr Peter, bitte.
Herr Kronig, fangen wir vielleicht mit Ihrer zweiten Frage an. Solide in unserer Definition ist zwischen 5% und 10%. Zum Zweiten, zu den Rückstellungen. Die Dotierungen für die Rückstellungen sind für Rechtsstreitigkeiten und sonstigen Prozessrisiken, die, wie ich erwähnt habe, nicht im Zusammenhang mit der Nachprüfung der Europäischen Kommission steht. Und bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu laufenden Verfahren keine Stellung nehmen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Markus Passe, Handelsblatt. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Auch 2 Fragen. Das eine bezieht sich auf die US-Absätze. Also wenn ich es richtig sehe, geht das jetzt schon eigentlich ins zweite Jahr, wo Sie da im Minus sind. Und da wollte ich mal fragen, was da eigentlich die Gründe sind. Es war ja immer die Rede davon, dass Sie zu wenig SUVs hätten. Haben Sie das jetzt sozusagen abstellen können, indem Sie ja den X3 verlagert haben und zusätzliche Kapazitäten für den US-Markt haben? Wird das reichen? Müssen Sie da noch mehr tun? Vielleicht auch den X5 rausholen, vielleicht nach China verlagern? Gibt es da Pläne? Vielleicht können Sie mal ein bisschen sagen, wie Sie versuchen, das in den Griff zu bekommen. Und eine zweite Frage. Es gab Meldungen, dass Sie mit Great Wall verhandeln. Das hat Great Wall ja auch bestätigt. Es geht offenbar um die gemeinsame Produktion von Mini in China. Können Sie mal sagen, in welchem Stand die Gespräche sind, was Sie genau planen mit Great Wall, Stückzahlen, Volumen? Vielleicht können Sie da ein bisschen was sagen und vor allen Dingen auch, was das für die Ausrichtung von Mini heißt und für den Standort Großbritannien. Danke.
Vielen Dank, Herr Fasse. Wir fangen gleich mal mit Ihnen an und dann würde ich sagen, Herr Peter bitte und danach zur USA, Herr Krüger. Herr Peter.
Herr Fasse, zu dem Thema China und Mini, insbesondere vor dem Hintergrund des ZEV-Mandats, das ja jetzt auch in China beschlossen ist, halten wir es für notwendig, in China auch Mini zu elektrifizieren. Und wie Sie ja wissen, sind dafür auch Lokalisierungen notwendig. Wir sind momentan noch in einer sehr frühen Phase und überprüfen die technische Machbarkeit einer Zusammenarbeit mit Great Wall. Das haben wir bestätigt. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir über Produktion und definitiv über Zusammenarbeitsformen entscheiden. Das hat aus unserer Sicht keine Auswirkungen auf den Produktionsstandort England. Wir haben ja gerade beschlossen, dass wir die erste elektrische Mini-Generation in England produzieren werden von 2019 an. Hier geht es bei dem Thema Great Wall um Mini in China für China.
Vielen Dank, Herr Peter. Herr Krüger?
Ich fasse vielleicht einfach mal, der September-Absatz in den USA lag 0,7% über Vorjahr, noch keine ganz große Zahl. Wir haben weiterhin in den USA noch einen SUV-Absatz von ungefähr 40%. Im Oktober war das nochmal niedriger, weil wir jetzt den Modellwechsel vom X3 im Markt haben. Ab November, zweite Hälfte November, wird der neue X3 auch bei den US-Händlern ankommen. Und das wird natürlich einen Push nach vorne geben. Der zweite Punkt, den wir auch gemacht haben, wir produzieren ja den X1 nicht nur jetzt in Regensburg, sondern auch in den Niederlanden. Das heißt, wir haben dann auch mehr Verfügbarkeit für X1. Nächstes Jahr kommt jetzt auch der neue X2 auf den US-Markt und der X5 ist dann noch gut verfügbar. So, wenn Sie einfach mal sehen, und Ende 2018 fangen wir an, den X7 zu produzieren. Also wenn ich einfach nur mal sehe, der neue X3 ist nächstes Jahr erst voll verfügbar. Wir haben die Kapazitäten insofern gelöst, Sie haben es angesprochen, dass wir ab der zweiten Quartal und im Sommer dann, zweites Quartal in Südafrika und im Sommer dann nächsten Jahres in China auch den X3 produzieren, also für den X3 dann drei Standorte weltweit haben und damit natürlich eine ganz deutlich höhere Marktversorgung für den Markt USA sicherstellen können. Beim X1 haben wir jetzt zwei Standorte, dadurch auch eine bessere Marktversorgung und X2 kommt neu in den Markt, sodass ich denke, dass es in den nächsten Wochen und Monaten auch wir weiteres Wachstum in den USA sehen werden, wenn wir den Modellwechsel vom X3 hinter uns haben.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Beermann, Bloomberg News. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Hallo, guten Morgen. Ich hätte auch drei Fragen. Zum einen zu den F&E-Ausgaben. Sie beziffern die als beträchtlich für die nächsten Jahre. Mich würde interessieren, ob man da schon sagen kann, ab wann da eine gewisse Normalisierung eintreten wird. Und daran angelegt meine nächste Frage. Sie erwähnen, dass man Prozesse überprüft, Komplexität reduzieren möchte. Können Sie schon sagen oder beziffern, wann diese Bemühungen, was diese Bemühungen bisher erbracht haben? Und zum Dritten, Daimler ist jetzt mitten in einem Prozess, die Konzernstruktur zu verändern, um auf die bekannten Zukunftsthemen besser reagieren zu können. Mich würde interessieren, wie BMW sich in der Hinsicht aufgestellt sieht und ob Sie Bedarf haben, gewisse Bereiche anders aufzustellen. Danke.
Gut, vielen Dank. Ich gehe mal davon aus, Prozesse überprüfen ist intern gemeint, die internen Prozesse bei uns, ne? Gut, Frau Beermann, ich gebe mal alle drei Fragen weiter an Herrn Peter.
Frau Beermann, fangen wir vielleicht mal an mit dem Thema F&E-Ausgaben. Wir hatten ja angekündigt, dass wir vor dem Hintergrund insbesondere der Herausforderungen im Bereich Elektrifizierung und autonomes Fahren mindestens in den nächsten 3 Jahren deutlich mehr investieren und in F&E stecken werden als in den vergangenen Jahren. Wir haben einen normalisierten Korridor von 5 bis 5,5% und wir werden in den kommenden 3 Jahren definitiv über 6%, zwischen 6 und 6,5% liegen. Aber gleichzeitig, und ich denke, das unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, weiterhin den Korridor von 8 bis 10% in der Umsatzrendite im Segment Automobile anstreben. Die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen der Effizienzbemühungen, die wir kontinuierlich, das ist wirklich Teil unserer Gene, die sehen Sie schon jetzt in der Quartalsberichterstattung. Wenn Sie einfach schauen, was wir zusätzlich in F&E gesteckt haben, dann ist das nicht reflektiert in der Entwicklung des dritten Quartals, sondern wird überkompensiert in der positiven Art und Weise durch Effizienzen auf der Kostenseite und auch einer sehr soliden Leistungsseite. Dritter Punkt, Konzernumbau Daimler.
Herr Krüger? Also, ja. Zum Konzernumbau, ich habe es in meiner Rede gesagt, Frau Beermann, wir sind auf dem Weg zu einem Tech-Unternehmen. Ich möchte das mal an zwei Dingen festmachen. Für uns ist Geschwindigkeit wichtig. Wir schaffen da zum Beispiel mit Fit Future ganz neue Arbeitsstrukturen und wir haben mit Unterschleißheim jetzt eine Kooperationsplattform geschaffen für das autonome Fahren, wo wir mit Intel, Mobileye und anderen Partnern sehr eng zusammenarbeiten. Also das Thema Geschwindigkeit, Kooperationsfähigkeit, schnelle Kooperationsstrategien ist ein ganz fundamentales Thema für die Zukunft. Das kann Sie auch an dem Thema Schnellladenetzwerk, was wir gemacht haben. Und daran sehen Sie, dass wir unseren Konzern konkret auf solche neuen Arbeitsweisen, aber auch wie Scrums sozusagen ausrichten, dass es nicht nur um die Konzernorgane geht, sondern es geht auch ganz wesentlich um das Wie. Wie arbeiten wir zusammen und wie sind wir effizient, geschwindig und liefern Substanz?
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Max Hegler, SZ. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe zwei Fragen und zwar zum einen mit Blick auf die Elektromobilität legt ja morgen die EU-Kommission ihr Mobility Package vor, den Entwurf dieser Rahmengesetzgebung. Und wie es aussieht, ist Quote für Elektrowagen rausgefallen. Ist das jetzt eine gute Entwicklung und VDA hier dann gut interveniert und was sind vielleicht auch die Forderungen, die Sie haben, soweit Ihnen das Paket schon bekannt ist? Und zum Zweiten gibt es in Sachen CO2 die Studie des ICCT, die gestern auf den Markt gekommen ist, mit der Kritik an den zu hohen Verbrauchswerten in Realitas im Vergleich zu den Theoriemesswerten. Wie antworten Sie auf die Kritiker aus dem NGO-Bereich in Europa?
Vielen Dank, Herr Hegler. Vielleicht nur eine kurze Anmerkung zu der Studie ICCT. Das ist nicht die erste Studie. Also wir bewegen uns mittlerweile bei der fünften Studie dazu. Ich möchte es nur mal zur Einordnung noch mal deutlich herausstellen. Herr Krüger, bitte.
Ja, also ich fange mal an, Herr Hegler, mit dem Thema Studie ICCT, CO2-Verbrauchswerte bei Neufahrzeugen. Wir haben ja immer gesagt, es gibt zwischen dem Realpraxisverbrauch und den Zulassungstests Unterschiede, was sich durch Fahren ermöglicht, aber auch durch klimatische und Temperaturrahmenbedingungen sind. Deswegen hat man ja jetzt in Europa auch entschieden, und wir begrüßen das ja, auf die Real Driving Emissions zu gehen, um sozusagen diese Abweichung zwischen Zyklustests und zwischen realen Praxisverbrauch zu reduzieren. Und das wird ja jetzt, kommt ja systematisch mit dem Real Driving Emissions, das neue Testverfahren, und das begrüßen wir an der Stelle. Und wenn Sie den ICCT angucken, BMW hat immer noch sehr, sehr gute Ergebnisse. Wir haben die besten Diesel der Welt und auch in den Verbrauchsmessungen nachweislich liegen wir bei zum Beispiel auch beim NOx-Emissionsthema 40% unter dem Bundesdurchschnitt mit den BMW-Werten. Also denke, das zeigt, dass wir da gut unterwegs sind. Das andere Thema war die CO2-Vorschlag oder Quote und CEF-Mandat in Europa. Da würde ich jetzt morgen erstmal abwarten wollen, was wirklich kommt. Es ist ja viel diskutiert worden, was kommt. Ich denke, zwei Dinge kann man rausstellen. Der Aufbau der Elektromobilität ist sehr wichtig für die Thematik der CO2-Zielerreiche, aber auch die klassische Verbrennungstechnologie. Und für den Aufbau der Elektromobilität ist der Ausbau der Infrastruktur nachhaltig wichtig in einer hohen Geschwindigkeit in Europa. Und alles andere würde ich jetzt mal abwarten, was wir morgen wirklich als Veröffentlichung bekommen.
Vielen Dank. Nächste Wortmeldung bitte.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reibka, Platobrief. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Herr Krüger, ich wüsste einmal ganz gerne, wie Sie inzwischen führende Automobil- oder Premiumhersteller definieren, wenn es die Marge nicht mehr ist. Was ist es aus Ihrer Sicht und wie zufrieden sind Sie mit der Margenentwicklung? Eine zweite Frage, können Sie sagen, wann eine Lösung für Carsharing in Klammern Drive Now vorliegt und wie Sie künftig mit Partnerschaften in der Branche umgehen wollen nach diesen Themen Kartell, Diesel, wo man hört, dass Sie sich ja auch ein bisschen geärgert haben über das Vorgehen anderer Hersteller? Und als letzte Frage, ich weiß nicht, ob Sie das sagen können, wann wird man denn die Ernte einfahren, in Anführungszeichen, von diesen hohen Investitionen in die E-Mobilität? Im Moment ist das ja so, dass Sie mit dem Verbrenner deutlich mehr verdienen. Ich weiß gar nicht, ob Sie mit den elektrifizierten oder den rein elektrischen Fahrzeugen überhaupt Geld verdienen. Also wann rechnen Sie damit, dass aus diesen hohen Investitionen oder jetzt steigenden Investitionen was zurückkommt? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Reibka. Wir fangen mal an mit der Definition des Finanzvorstandes zum Thema führender Premiumhersteller. Herr Peter, bitte.
Ich glaube, Herr Reibka, da ist es ganz zentral, dass wir zunächst mal auf den Konzern schauen. Die BMW Group ist ein Konzern, der sich ganz klar auf Premium-Mobilität mit dazugehörigen Dienstleistungen konzentriert, insbesondere auch Finanzdienstleistungen. Und da liegen wir mit einer EBT-Marge von 11,7% nach 9 Monaten, denke ich, sehr, sehr gut und können deswegen auch, glaube ich, mit Selbstbewusstsein sagen, dass wir definitiv zu den profitabelsten Automobilkonzernen weltweit gehören. Wenn man dann auf das EBIT-Segment, auf das Automobilsegment schaut, sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, wir sind weiterhin trotz der notwendigen Investitionen in Zukunftsthemen, insbesondere E-Mobilität und autonomes Fahren, weiterhin im Korridor zwischen 8% und 10%. Und bei uns ist das, kennen Sie das Thema, ist das gesamte China-BBA-Geschäft nicht im Segment Automobile, sondern im Finanzergebnis. Insofern ist das ein weiterer Aspekt, der hier zu berücksichtigen ist.
Vielen Dank, Herr Peter. Herr Krüger.
Herr Reibka, ich fange mal mit Ihrer Frage an, wann Ernte aus hohen Investitionen in E-Mobilität einfahren. Also wir ernten schon aktuell. Wir befinden uns in der Phase 2. Ich möchte da nochmal abholen. Wir haben im Jahr 2007 entschieden, dass wir in die Elektromobilität investieren werden und haben in 2013 dann den i3 auf den Markt gebracht, der in seinem Segment mit eines der erfolgreichsten Elektrofahrzeuge ist, und den i8 als Plug-in-Hybrid. Und wir haben damit die Plug-in-Hybrid-Technologie zum Beispiel in die Marke BMW über die e-Performance-Modelle, aber auch in die Marke Mini mit einem Mini-Plug-in-Hybrid überführen können. Das führt dazu, dass wir dieses Jahr ein Hersteller sind, der 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. Da finden Sie fast keinen zweiten auf dieser Flughöhe, der dieses Jahr 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge. Wir haben Wachstum gehabt von 64% gegenüber Vorjahr per September. Im September haben wir erstmalig über 10.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. In Summe haben wir 180.000 elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße und sind optimistisch, dass wir zügig auch die 200.000 erreichen. Die Offensive, das hat auch der Nikola Peter gesagt, geht ja weiter. Wir werden weitere Plug-in-Hybride in den Markt haben. Es wird der Mini Electric kommen, es wird der X3 BEV kommen, es wird der iNEXT kommen. Also die Investitionen zahlen sich jetzt schon aus und natürlich sind wir an der nächsten Schippe an Generationen, wo wir weiter investieren in die nächsten Generationen von Elektromobilitäts- und Elektromotoren. Also wir werden ja sozusagen mit dem iNEXT die 5. Generation auf den Markt bringen und daran sehen Sie, dass wir von Generation 1 bis 4 und jetzt konsequent weiterentwickeln, weiter investieren, wettbewerbsfähiger werden, Kostenvorteile rausholen und Reichweite erhöhen für die Kunden. Also das zu dem Thema. Das zweite war noch die Frage nach dem Drive Now oder Partnerschaften. Also ich meine, wir denken immer nach, aber alles Weitere ist heute nicht zu diskutieren an der Stelle. Ich habe vorhin schon gesagt, Partnerschaften sind immer Themen, die man in einer Win-Win-Situation haben muss. Wenn eine vorliegt, kann man drüber nachdenken. Aber das ist heute kein Thema für weitere Kommentare. Und der Umgang mit dem Thema Kartellthematik, natürlich waren wir überrascht auf der einen Seite, aber ich denke auch, es gehört zu einer Zusammenarbeit, dass man professionell weiterarbeitet.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Irene Preisinger, Reuters. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen, die Herren. Da möchte ich doch nochmal nachfragen zum Thema Carsharing. Laufen denn die Gespräche noch oder ist das Teil dieser Überraschung und Verärgerung, dass man vielleicht zum Thema Carsharing mit Daimler gerade nicht spricht? Und dann würde mich interessieren, ganz allgemein, Sie hatten davon berichtet, dass Q3 und Q4 jeweils mit hohen Vorleistungen, hohen Kosten belastet sind. Auf der anderen Seite erhöhen Sie die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Können Sie vielleicht da nochmal sagen, was der Hauptgrund ist? Also wo kommt das viele Geld denn her, platt formuliert? Und beim Thema Preiskampf, Sie hatten von einer Balance zwischen Absatz und Rabatten oder zwischen Absatz und Preisen berichtet. Heißt das, man macht nicht mehr jede Rabattschlacht mit oder gibt man weniger Nachlass? Und zum Thema Kartellvorwürfe, vielleicht können Sie uns zumindest einen Eindruck geben. Sie haben ja jetzt auch monatelang das mit internen und externen Juristen schon bewertet, wie da Ihr Eindruck ist oder Ihre vorläufige Bewertung zu diesem Thema. Und letzte Frage, Mini, könnten Sie uns eine Größenordnung geben, wie viel günstiger es ist, Minis in China zu produzieren im Vergleich zu Großbritannien?
Gut, Frau Preisinger, vielen Dank. Das waren vier Fragen jetzt. Ich möchte noch mal zum Thema Carsharing und mögliche laufende Gespräche noch mal einen Hinweis geben. Das kommentieren wir nicht. Da bitte ich wirklich um Verständnis. Da gibt es von uns keinen Kommentar dazu. Also die Frage ist damit auch beantwortet. Dann würde ich Herrn Krüger bitten.
Also Frau Preisinger, noch mal zu Ihrer Frage wegen Kartelluntersuchungen und Dings. Und wo stehen wir da? Da mal Punkt 1, wir unterstützen die Europäische Kommission bei ihrer Arbeit. Die Kommission hat bis jetzt, und das möchte ich nochmal betonen, kein formelles Verfahren gegen die BMW Group eingeleitet. Also das ist der Sachstand an der Stelle. Natürlich untersuchen wir intern weiter. Wir haben auch eine externe Kanzlei eingeschaltet seit einigen Wochen. Aber die Vorgänge, um die es geht, gehen zum Teil weit in die Historie zurück und werden deswegen noch einer weiteren Abarbeitung bedürfen. Und das dauert auch noch ein bisschen. Und alles Weitere ist zu früh.
Gut, vielen Dank, Herr Krüger. Dann sind noch zwei Fragen offen. Einmal Q3 und Q4 mit hohen Kosten belastet und das Thema Great Wall und Mini, das würde ich an Herrn Dr. Peter geben.
Vielleicht zunächst mal Q3, Q4 und Ausblick für das Gesamtjahr. Zum Gesamtjahr, zur positiven Gesamtjahrentwicklung, die uns dazu motiviert hat, auf Konzernebene die Guidance nach oben anzupassen, werden alle Segmente positiv beitragen, also sowohl Automobile als auch Motorrad als auch Finanzdienstleistungen. Was stimmt uns optimistisch? Und ich würde es weniger als nur als Kosten definieren, eher als notwendige Zukunftsinvestitionen, die wir verstärkt haben. Was stimmt uns optimistisch? Uns stimmt optimistisch, dass wir nach 9 Monaten bei einer positiven Entwicklung von 9,6% stehen und wie gesagt bei den 11,7% Rendite. Also ich glaube, da sind wir einfach auf einem guten Weg und insbesondere auch die volle Verfügbarkeit von deckungsbeitragsstarken Produkten, wie dem 5er, wie jetzt dem X3, der in den Markt kommt, wird weiterhin dazu beitragen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ihre Frage nach machen wir jedes Geschäft? Definitiv nicht. Das ist genau die Balance, die wir zwischen Volumen und Profitabilität weiterführen wollen. Wenn Sie sich die Entwicklung in den USA anschauen und die öffentlichen verfügbaren Daten, dann sehen Sie meiner Meinung nach sehr schön, ja, das Volumen geht mit der Marktentwicklung etwas zurück. Der Gesamtmarkt geht ja auch in den USA zurück. Aber Sie sehen auch, dass die Nachlässe pro Fahrzeuge bei uns deutlich zurückgehen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr ausbalancierte Position. Ähnliches gilt momentan für UK, wo wir dabei sind, die Folgen der gesamten Brexit-Diskussion zu führen und dank unseres flexiblen Produktionsnetzwerkes in der Lage sind, Produktion sehr zügig von einem in den anderen Markt zu shiften. Bei dem Thema China und Mini geht es weniger im ersten Schritt um die Frage, was sind da für Kostenvorteile, sondern es geht ganz klar um die Frage, um in China wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir Schritt für Schritt Produkte lokalisieren. Das haben wir auf der BMW-Seite gemacht in den letzten Jahren und das ist jetzt der erste Schritt mit der Marke Mini. Aber wie gesagt, wir sind noch definitiv noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, das wird genauso kommen, wie es in den Medien steht, sondern wir sind dabei, die technische Machbarkeit zu überprüfen. Aber Hintergrund ist insbesondere die Notwendigkeit, in China zu lokalisieren, um wettbewerbsfähig zu sein und die ZEV-Mandatsvoraussetzungen zu erfüllen.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Gabriel Würth, Bayerischer Rundfunk. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, grüß Sie. Ich hätte ein paar Fragen und zwar, das Wachstum hat ja im dritten Quartal nachgelassen gegenüber den ersten beiden Quartalen, sowohl was Absatz als auch Umsatz angeht. Das hat ja wenig wahrscheinlich mit Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu tun, sondern was sind denn da die Gründe dafür? Und dann wollte ich fragen, wie und bis wann wollen Sie denn an die Spitze der Premium-Hersteller zurückkehren? Und dann wollte ich natürlich noch fragen, wie die Dieselverkäufe sich entwickeln.
Vielen Dank, Herr Wirth. Herr Krüger, bitte.
Also ich fange mal an mit den Dieselverkäufen. Da gibt es drei Eckpunkte. Weltweit ist der Dieselverkauf von 37% auf 35% im Vergleich zum Vorjahr runtergegangen an der Stelle. In Europa von ungefähr 73% auf 68% und in Deutschland von 65% auf 60%. Also so ist im Augenblick unser aktueller Dieselmix gegenüber der Situation vor einem Jahr. Dann die Frage nach dem Wachstum im Q3 gegenüber den Vorquartalen. Das hat drei Aspekte, die man da beachten muss. Wir haben einerseits in China sozusagen Q2, Ende Q2 in das Q3 hineingehend den Modellwechsel beim 9.5er Lang gehabt, der noch nicht auf voller Verfügbarkeit und Stückzahl ist, der ein großes Wachstum ausmacht. Und wir hatten die 5er-Reihe sozusagen im Februar, im März, die 5er-Limousine, die Kurzversion für die Weltmärkte zur Verfügung gestellt. Aber der China-Wechsel vom 5er Lang, der ein sehr absatzstarkes Fahrzeug ist, erfolgte erst Ende Q2 in das Q3 reingehend und ist immer noch hochlaufend. Das zweite ist die Auslaufsituation im Q3 vom X3. An der Stelle, der jetzt ab Mitte November sozusagen dann neu in die Märkte kommt, für die Welt, wie USA von mir angesprochen. Und dann gibt es auch Märkte, die ein Stück weit schwieriger geworden sind. Das ist zum Beispiel UK. Wenn man den Markt in UK sieht, was im Q3 im Gesamtmarkt passiert ist, dann sehen Sie auch in den UK-Markt, dass das Wachstum zurückgegangen ist, negativ ist an dieser Stelle und dass da eine Verunsicherung bei den Kunden vorhanden ist, was die politische Situation betrifft. So setzt sich das zusammen. Und der letzte Punkt ist, es wird im Q4 wieder ein Stück weit in die andere Richtung gehen, vor dem Hintergrund, dass einige der neuen Modelle X3, der 6er Gran Turismo beispielsweise, der 5er Lang in China im Q4 dann verfügbar sind, also ab Mitte November und im Q3 nicht verfügbar waren.
Mhm. Gut. Herr Dr. Peter, noch eine Ergänzung?
Herr Wirth, noch zu Ihrer Frage, wann an die Spitze der Premium-Verkäufe. Unsere Strategie Number One Next definiert die Nummer 1 Position im Dreiklang zwischen Marktanteilsentwicklung, zwischen Profitabilität und Innovationsstärke. Die Tatsache, dass wir unsere Ausgaben in Forschung und Entwicklung signifikant erhöht haben, unterstützt die Innovationsstärke. Gleichzeitig bleiben wir im Profitabilitätskorridor von 8-10%. Und wenn Sie die Group anschauen, sind wir mit über 11% definitiv einer der profitabelsten Hersteller. Und wir wachsen bei schwierigen Marktverhältnissen mit unseren Marken BMW, Mini und Rolls-Royce in 2017. Ich glaube, der Dreiklang unterstreicht, dass wir definitiv an der Spitze im Premium-Segment sind.
Und dazu noch zwei Ergänzungen aus meiner Perspektive. Für uns zählt zum Beispiel auch das Thema Arbeitgeberattraktivität ganz wesentlich beim Nummer 1 Ziele-Z. Da finden wir die richtigen Menschen, die zur BMW Group kommen wollen. Da sind wir unbestritten Nummer 1, auch in der Arbeitgeberattraktivität. Und für 2017 zählt zum Beispiel die Zielerreichung der 100.000 elektrifizierten Fahrzeuge auch ganz fundamental. Also auch die Wachstumskurve von elektrifizierten Fahrzeugen ist für uns eine wichtige Messgröße.
Alles klar, danke.
Vielen Dank. So, wir haben noch Zeit für eine Wortmeldung.
Die nächste Frage kommt von Michael Watzke, Deutschlandradio. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen, die Herren. Ich habe zwei Fragen. Zum einen zu den Rückrufen in den USA. Können Sie noch mal ganz kurz, Herr Krüger, zu den Gründen, vielleicht auch zu den Kosten was sagen? Und in dem Zusammenhang, wenn Sie sagen, dass die Rückstellungen und Prozessrisiken nichts mit EU-Kartellverdacht zu tun haben, haben die möglicherweise damit zu tun, dass Sie in den USA, weil da hat es ja auch Unfälle gegeben im Zusammenhang mit diesen Rückrufen, dass Sie da Prozessrisiken befürchten? Das ist das eine. Und das zweite zum Thema Diesel. Sind die Diesel-Nachrüstungen eigentlich schon angelaufen? Und wenn ja, wie viele Diesel haben Sie schon nach- oder umgerüstet?
Gut, vielen Dank. Dann fangen wir mal an mit Rückrufe in den USA. Herr Krüger?
Also ich fange an mit den Rückrufen in den USA. Was sind die Gründe? Das sind zwei Rückrufe. Das eine betrifft BMW-Modelle der Dreierreihe, der Modelljahre 2006 bis 2011. Und hier besteht das Problem oder das Risiko einer Verkabelung am Gebläseregler. Und da kann es eventuell zu Korrosion kommen und dann eventuell zum Schmelzen. Also von der Warte, das ist der eine Rückruf. Das zweite ist ein freiwilliger Rückruf zur Regelung der Kurbelgehäuseentlüftung bei Sechszylindermotoren von Modelljahren 2007 bis 2011. Das sind die zwei Rückrufe an dieser Stelle zu dem Thema Technik. Also es sind Fahrzeuge, die schon älter sind an der Stelle und wo jetzt die in Absprache mit den Behörden die Dinge geregelt worden sind.
Gut. Gleich zu Ihrer Frage, stehen die Rückstellungen mit diesem Rückruf in Verbindung? Nein, stehen sie nicht. Die Rückstellungen im Q3 stehen im Wesentlichen mit Patent- und Zulieferthemen in Verbindung, aber nicht mit dem Rückruf in USA.
Dann war noch eine Frage zu den Diesel-Nachrüstungen. Was da angelaufen ist, ist im Augenblick die Softwareentwicklung. Was wir jetzt sozusagen tun müssen, ja, und bei BMW möchte ich nochmal zwei Dinge gerade stellen. Bei BMW geht es ja nur um die Euro 5 Diesel. Wir machen keinen freiwilligen Rückruf und Software-Update für die Euro 6 Diesel, weil die Euro 6 Diesel von der BMW Group so gut sind, dass sie keinerlei Nachbehandlung brauchen. Bei den Euro 5 Dieseln wollen wir das Temperaturfenster erweitern aufgrund der Erfahrung. Da läuft im Augenblick die Softwareentwicklung und wir rechnen damit sozusagen im Q2 oder Mitte 2018 dann die Umrüstung sozusagen erfolgen werden. Aber erst muss die Softwareentwicklung erfolgen. Die Software muss dann auch vom KBA freigegeben werden an der Stelle und dann können wir sie erst den Kunden zur Verfügung stellen.
Gut, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. Vielen Dank, Herr Peter. Meine Damen und Herren, danke für Ihre Fragen und wir beenden hiermit die Telefonkonferenz. Vielen Dank und auf Wiedersehen.